Es ist passiert, quasi. Riester wird zum Altersvorsorgedepot.
Jetzt wird's ernst.
Also, die Regierungsfraktionen haben sich darauf geeinigt.
Und es ist schon einiges passiert, sei gespannt.
Diese Woche steht die Entscheidung im Bundestag an und es gibt Verbesserungen, ja. Aber ein zentrales Problem bleibt und wir haben natürlich auch am Ende dieser Folge konkrete Rechenbeispiele für dich, ob und wie sich das AV-Depot lohnt. Wie diese Rechnungen aussehen und was das zentrale Problem ist, erfährst du in dieser Folge Finanzen ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. So, dann legen wir mal los.
Ja, es hat sich schon wirklich viel getan.
Du warst schon richtig aufgeregt.
Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ne? Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du dich schon ein bisschen informiert hast über das Altersvorsorgedepot, es gibt wirklich News, weil die Fraktionen der Regierungsparteien, also der Union und der SPD, haben sich schon auf ziemlich deutliche Änderungen und vor allen Dingen, wie du richtig gesagt hast, Verbesserungen am Altersvorsorgedepot geeinigt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das durch den Bundestag so geht, aber es ist schon ziemlich wahrscheinlich, würde ich sagen.
Und auch durch den Bundesrat muss es ja auch noch. Aber das ist quasi so auf Phoenix durchgelaufen, was da passiert. Dann hat sich unser Team Test und Analyse hingesetzt und hat da fleißig gerechnet. Und wir sind jetzt hier und verarbeiten quasi diesen Ball, der uns da in den Strafraum gespielt wurde von unserem Team-Test.
Genau. Und wie wir dir nachher vorrechnen werden, ist, wirst du sehen, wie viel netto nach Steuern, weil das ist ja das Entscheidende dabei, wie viel netto nach Steuern gegenüber einem normalen ETF-Sparplan dabei rauskommt.
Dann schauen wir jetzt einmal so ein bisschen auf die harten Fakten, eine kurze Runde. Und dein großer Wunsch war, wir schauen zuerst auf die Förderung, die nämlich nochmal ein bisschen verändert wurde.
Genau. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Die gute News für praktisch alle, die maximale Zulage, die maximale Förderung vom Staat ist gestiegen von 480 Euro, wie das noch im alten Modell war, auf 540 Euro. Und dabei ist es so gestaffelt, dass du auf die ersten 360 Euro, also 30 Euro im Monat, 50% Förderung bekommst, also 180 Euro obendrauf. Das heißt, 360 Euro einzahlen, 180 Euro obendrauf. Das ist natürlich total interessant für alle, die nicht so viel Geld in der Tasche haben, die sagen, ja, ich kann mir einfach nicht so viel leisten. Ja, dann bekomme ich auf 30 Euro, de facto ETF-Sparplan, 15 Euro Förderung pro Monat obendrauf.
Und dann bleibt noch der zweite Teil. Bis 1.800 Euro Einzahlung gibt es ja 25% Förderung. Und dadurch, durch diese neue Kombination bekommt man jetzt eben maximal 540 Euro Förderung. Und davor waren es 480 Euro, also 60 Euro mehr, sind immerhin über 10%, die es da nochmal nach oben gegangen ist. Ist natürlich toll, aber vor allem für kleine Einkommen natürlich eine super Veränderung.
Genau, also es ist vor allen Dingen ein Modell für Geringverdiener, sage ich mal, dass da deutlich besser geworden ist. Wir richten das nachher, wie gesagt, nochmal durch. Und im ersten Moment denkt man, da war doch vorher was mit 30% Förderung. Aber wie gesagt, man muss sich das Gesamtergebnis unterm Strich anschauen. Wenn du ein vernünftiges Einkommen hast, dann solltest du, das ist ja auch eine, sagen wir auch bei Finanztipp, ne, das sind 1.800 Euro Altersvorsorge im Jahr, beziehungsweise 150 Euro im Monat, das sollte hoffentlich doch drin sein für jemanden, der, sag ich mal, durchschnittlich verdient. Das ist klar, auch nicht für jeden machbar. Aber dann bekommst du eben auch jetzt unterm Strich 60 Euro mehr Zulage als noch im alten Vorschlag.
Dann kommt jetzt noch dazu, bei der Kinderzulage. Es gibt ja 300 Euro pro Kind, gibt es jetzt.
Maximal.
Maximal und zwar schon ab 25 Euro im Monat. Also wenn du diesen Mindestbeitrag von 30 Euro investierst, dann kannst du auch die maximale Kinderzulage schon bekommen. Davor waren das nämlich 100 Euro im Monat.
Genau. Also jetzt ist es so praktisch, wenn du Elternteil bist, ja, und du bist kindergeldberechtigter Elternteil, weil es kriegt auch weiterhin alle Voraussicht nach nur ein Elternteil, bekommst du für jeden Euro, den du einbezahlst, einen Euro pro Kind obendrauf. Das heißt, für Eltern ist es sehr viel einfacher jetzt, die 300 Euro Kinderzulage zu bekommen. Im Grunde genommen ist es einfach, ja, 300 Euro einzahlen, 300 Euro pro Kind obendrauf.
Dann kommen wir mal noch so zu den weiteren Sachen. Da sind auch einige Dinge dabei, die für einige von euch, liebe Nutzerinnen und Nutzer, wahrscheinlich wichtig sind. Was hat sich noch geändert? Auch Selbstständige können ab 2027 einzahlen. War auch eine Frage, die aus unserer Community oft gekommen ist. Bisher war es für Angestellte und eben auch für Beamte, also abhängig Beschäftigte quasi geplant.
Und ich glaube, das ist schon eine große Änderung, glaube ich, auch vor allen Dingen für viele Solo-Selbstständige wirklich eine große, ein großer Nutzen sozusagen, die sich auch in vielen Fällen dann auch schwer tun, eine private Altersvorsorge aufzubauen, ne? Wenn du jetzt nicht irgendwie eine Geschäftsführerversorgung in der GmbH hast oder sowas in der Richtung, sondern eben Solo-Selbstständig bist, dann ist sicherlich in Zukunft aller Voraussicht nach mit den richtigen Produkten so ein Altersvorsorgedepot, das jetzt, wo es die Förderung eben für dich auch geben soll, eine total interessante Alternative.
Dann kommen wir jetzt zu besagten Problemen.
Ja.
Bevor wir nachher zu unseren konkreten Rechenbeispielen kommen, die unser Team Test und Analyse uns in den Strafraum gefeuert hat. der Knackpunkt sind natürlich, wie von uns erwartet, weshalb es auch unsere Petition gab, die Kosten.
Genau. Also bei den Kosten sieht es halt folgendermaßen aus. Wir hatten ja in der Petition, die du gerade angesprochen hast, gefordert, dass 0,5% maximal Kosten gelten sollen. Und zwar natürlich für alle Produkte, ne? Weil dich als
Anleger... Eine Regel für alles, was da
simple, rauskommt. Einfache Regel sozusagen. Und das ist leider, so wie es aussieht, nicht der Fall, denn die Kosten gehen nur auf 1% pro Jahr. Und da was immer noch viel zu hoch ist, das muss man ganz deutlich
also
sagen.
Also wir sind quasi von 1,5% auf 1%
ganz
runter.
Genau.
Wir haben den klassischen Kleinanzeigen-Moment, wir treffen uns in der Mitte, haha.
Ja, genau. Also aber auch 1%, wir würden bei Finanztipp nie, nee, in aller Regel, keine Geldanlage empfehlen, die 1% Kosten pro Jahr hat. Und dazu gilt noch, gelten diese 1%, diese Grenze eben nur für das sogenannte Standardprodukt. Ne? Das ist so dieses vermeintliche Einsteigerprodukt, das jeder Anbieter anbieten muss. Bedeutet aber auch, dass jeder Anbieter auch andere Varianten des Altersvorsorgedepots anbieten kann, die teurer sein können als 1%. Und wir sagen ja, 1% ist schon zu viel. Mit anderen Worten, das Ganze ist leider, was die Kostenseite angeht, muss man ganz deutlich sagen, eine Schlupflochlösung. Es lässt riesige Schlupflöcher für Anbieter, für Banken und Versicherer, doch wieder sehr teure Produkte an den Mann zu bringen, zu verkaufen, mit dem großen Argument, und das steht sogar in diesem Positionspapier, in diesem Papier der Fraktionen von Union und SPD drin, die ja Beratung ermöglichen. Und wir wissen alle, dass weit über 90% der Beratung in Anführungszeichen in Deutschland natürlich keine Beratung ist, sondern Verkauf.
Und das große Risiko ist eben, dass einfach viele Menschen in Deutschland dadurch in diesen teureren Produkten landen, weil die eben verkauft werden, weil dafür Marketing betrieben wird, weil dafür Leute vielleicht auch zu dir nach Hause kommen, weil sie dir bei einer Kontoeröffnung direkt und elegant mit angeboten werden, lauter solche Dinge.
Und du hast natürlich jetzt aus Verkäufersicht sozusagen ja ein Riesenargument. Ne? Du kannst sozusagen auf Menschen zu geben, hol dir 540 Euro Förderung vom Staat. Ja, und das ist ja auch für viele, glaube ich, durchaus erreichbar. 150 Euro Altersvorsorge, klar, ist bei weitem nicht für jeden machbar, muss man ganz klar sagen. Aber durchaus für einen großen Teil der Bevölkerung dann, wie du richtig sagst, ist halt die Gefahr groß, dass durch diese teuren Produkte ein großer Teil der Förderung letztendlich wieder ja in den Kosten und damit in den Gewinnmargen der entsprechenden Anbieter landet. Und das kann natürlich nicht sein. Und wir bei Finanztipp werden in den kommenden Monaten alles tun, aber auch wirklich alles tun, dass diese Information an möglichst viele Menschen gelangt. Denn wir sind total optimistisch, das hören wir eben aus dem Markt von verschiedenen Anbietern, dass es sehr, sehr viel günstigere Angebote geben wird. Dass es Altersvorsorge-Depots geben wird, die diesen Namen, ich sag jetzt mal böse, auch verdienen, ja, die wirklich günstig sind, wo du letztendlich mehr oder weniger nur die ETF-Kosten bezahlst. Also reden wir von Kosten von vielleicht 0,2% pro Jahr. Das macht auf die Dauer, das haben wir auch immer wieder ausgerechnet, einen massiven Unterschied. Da reden wir über 10.000 Euro Unterschied nach im Alter, also nach 30 oder 40 Jahren.
Ist auch übrigens bei allen Berechnungen, die wir nachher machen, das ist das Wichtige, wir rechnen mit diesen 0,2% der Kosten. Ja. Also wir rechnen mit den Angeboten, die dir auch was bringen und wo du nicht durch die Kosten so ein bisschen ausgeplündert wirst.
Und ich muss noch was kurz zu diesem Thema Beratung sagen, weil das halt da in diesen politischen Papieren so drin steht. Der Punkt ist natürlich der, für so ein Altersvorsorgedepot brauchst du keine Beratung. Es ist letztendlich nichts anderes, als wenn du einen simplen ETF-Sparplan eröffnest. Du eröffnest ein Altersvorsorgedepot bei einem Anbieter online. Das wird sehr wenig, vielleicht sogar gar nichts kosten. Und legst dir natürlich was? Einen Aktien-ETF da rein, in den du dann 30 Euro im Monat bis zu 150 Euro im Monat besparst. Und das war's. Das rechtfertigt definitiv keine Kosten von zum Beispiel 1% oder noch mehr pro Jahr, da braucht es auch keine große Beratung. Die Beratung findet eigentlich vorher statt, nämlich die Leute sozusagen davon zu überzeugen, dass ein langfristiges Investment in breit gestreuten Aktien-ETF eine sinnvolle Sache ist und sie auch richtig darauf vorzubereiten, was da einem auch blühen kann. Das muss man natürlich auch sagen, ne? Auch im Altersvorsorgedepot wird es mal einen Börsencrash geben und die Sache nach unten gehen. Aber diese Aufklärungsarbeit, die kannst du dir wie bei Finanztipp natürlich selbstständig holen.
Und kostenlos
und musst dafür nicht teuer einen Berater bezahlen.
Ja. Und wir werden natürlich auch, sobald diese Produkte da sind, wir werden uns die anschauen, wir werden die vergleichen. Ihr werdet bei uns finden, welche von diesen Dingern wir empfehlen.
Welches sind die besten Altersvorsorgedepots? Das wird die große News spätestens im zweiten Halbjahr bei Finanztipp sein.
Das ist so sicher wie, ja, wir brauchen jetzt hier keine Floskeln benutzen, das ist sicherer als die Rente, um mal ein berühmtes Politiker-Zitat hier reinzubringen. Was es aber jetzt auch noch geben wird, Und das war ja auch ein bisschen so eine Frage, wird es das geben von vorneweg, ist ein staatliches Standardprodukt?
Ja, und das ist auch wirklich eine gute News, das muss ich ganz deutlich betonen an der Stelle, dass es das geben wird. Das heißt, von staatlicher Seite wird es eine Art von, ich sage jetzt mal, Fonds oder vielleicht einfach ein staatliches Altersvorsorgedepot geben, als Alternative zu privaten Anbietern, zu privaten Banken oder Versicherern. Und das finde ich auch wirklich gut, weil es ist ja davon auszugehen und davon zu hoffen einfach nur, dass dieses staatliche Produkt natürlich extrem niedrige Kosten haben wird und damit auch einen gewissen Standard am Markt setzen wird, wo sich private Anbieter dann einfach damit messen müssen.
Ja.
Und wenn es zum Schluss darauf rausläuft, wie es in Schweden ist, wo nämlich dieses staatliche Produkt sich absolut durchgesetzt hat, wo die allergrößte Anteil der Sparerinnen und Sparer in Schweden im staatlichen Produkt sind, wenn das in Deutschland auch so kommt, dann ist das natürlich sehr, sehr gut. Und gleichzeitig bin ich froh, dass auch dieses staatliche Produkt im Wettbewerb mit privaten Anbietern steht, weil die müssen sich ja letztendlich auch daran messen lassen, beim staatlichen Produkt, was für einen guten Job sie machen.
Genau, das Ziel ist da eben auch, dass es eben ein einfaches, günstiges Depot für Einsteigerinnen und Einsteiger ist. Was man natürlich sagen muss, wir haben ja so ganz zu Beginn des Altersvorsorgedepots, haben wir ja so ein bisschen darauf gehofft, dass es wie auch in Schweden auf so eine Opt-out-Lösung rauslaufen wird. Also was heißt das? Das heißt einfach, dass du, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, mit dem Einstieg ins Berufsleben automatisch ein Altersvorsorgedepot eröffnet hättest bei diesem staatlichen Anbieter, außer du widersprichst bewusst, also du hättest quasi schriftlich deinen Einspruch dagegen einlegen müssen und dann hättest du das nicht tun müssen. Das ist ja die klassische Opt-out.
Genau, du hättest entweder nicht tun müssen oder dir natürlich selber bei einem privaten Anbieter so ein staatliches oder ein Altersvorsorgedepot zulegen können. Das ist nicht gekommen. Es hat bestimmt auch damit zu tun, dass das natürlich organisatorisch nicht ein ganz einfacher Aufwand ist, ne? Also ab wann gilt dann dieses Opt-out-Geschichte, wann holt man Leute dazu? Das ist in Deutschland ja von, sag ich mal, soweit ich mich auskenne, von den entsprechenden Voraussetzungen, auch von der Digitalisierung her, ist nicht so einfach. Also man lässt es einerseits wieder den
in Deutschland sind, glaube ich, auch Opt-out-Lösungen generell schwer zu vermitteln.
Genau.
Also es war ja bei der Organspende zum Beispiel ist ja ein ähnliches Thema.
Ja.
Da ist die Opt-out-Lösung in Deutschland ja auch sehr, sehr, obwohl es ein absolut positives Ding ist, um einer Knappheit zu begegnen, aber da ist die Opt-out-Lösung in Deutschland ja auch sehr schwer vermittelbar. Also es scheint vielleicht auch so ein bisschen ein gesellschaftliches Thema zu sein, das Deutschland da von Schweden unterscheidet.
Absolut. Also ich kann das auch ein Stück weit verstehen, dass Leute da Vorbehalt haben. Andererseits glaube ich schon, dass mit so einer Opt-out-Lösung natürlich die Partizipation, ja, also dass sehr viel mehr Leute natürlich logischerweise dabei geblieben werden, weil sie dann schon gesagt haben, das ist dann irgendwie schon eine gute Lösung, ja, da mache ich jetzt einfach mal mit, um es mal so zu sagen. Andererseits frage ich mich natürlich, wie aufgeklärt sind dann die Leute, weil wir würden ja auch dann bei so einer Opt-out-Lösung hoffen, dass das passiv breit gefächert in den Aktienmarkt geht. Und wenn Leute sich nicht so gut informieren, was sie da eigentlich, wo sie eigentlich dabei sind, und dann kommt die nächste Finanzkrise daher, dann weiß ich nicht, wie das so aussieht. Hätte dann vielleicht dazu geführt, dass man in so einer Opt-out-Lösung wieder ziemlich viele Sicherheiten eingebaut hätte, was der ganzen Geschichte, siehe Riester, nicht zuträglich gewesen wäre. Ich fühle mich schon auch wohl mit dem Ziel zu sagen, und das ist ja auch von Finanztipp unser erklärtes Ziel, hier für Finanzbildung zu sorgen und dass ich als mündige Bürgerinnen und Bürger eine bewusste Entscheidung für meine Altersvorsorge treffe. Dieser freiheitliche Gedanke, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, dieser freiheitliche Gedanke, der sagt mir schon auch sehr zu.
Es ist aber natürlich auch, also wir hatten ja auch im Verlauf dieses Prozesses, also auch bei der ersten Runde beim Altersvorsorgedepot noch mit der Ampelregierung, hatten wir ja schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Opt-out-Lösung so langsam ins Abseits gerückt ist. Also dass klar war, es wird auf was rauslaufen, wo es Förderung gibt, aber wo die Bürgerinnen und Bürger selbst aktiv werden müssen.
Ja, und wie gesagt, also ich finde so ein grundsätzliches Denke vom Thema Selbstverantwortung her auch richtig. Die Frage ist natürlich, wenn man das so macht, wie begleitet man das eigentlich? Und da sind wir insgesamt bei dem Thema, wie wird eigentlich Finanzbildung in Deutschland vorangetrieben, wo sich ja auch die Finanzstiftung sehr dafür einsetzt. Also wenn man das so baut, dann muss man natürlich dem auch entsprechend vorbeugen sozusagen, nämlich durch ordentliche Finanzbildung, insbesondere in den Schulen.
Das ist natürlich die absolute Frage, also wie kann man da auch noch besser werden, um das besser zu vermitteln.
Unbedingt.
Aber man hat natürlich jetzt auch durch das staatliche Standardprodukt da einfach eine gute Vergleichsgröße, die man halt auch durch und vorrechnen kann.
Genau, also das wird spannend, wie da die Competition, der Wettbewerb aussieht, ne, zwischen dem staatlichen Produkt und den privaten Anbietern. Aber da bin ich wieder ganz, ganz optimistisch, was das angeht, dass der Wettbewerb natürlich letztendlich den Verbrauchern, Verbraucherinnen zugutekommt. Gleichwohl bleibt natürlich immer noch die große Sorge, und das wird bestimmt leider so sein für Teile der Bevölkerung, dass der Finanzvertrieb jetzt loszieht und die große Werbetrommel rührt und die Leute in zu teure Produkte reinmanövriert. Das Gute ist, dass, glaube ich, diesmal der Wechsel in ein günstigeres Produkt hoffentlich deutlich einfacher sein wird. Das heißt, wenn du da mal einen Fehler gemacht hast, muss man deutlich so zu sagen, dann wird es vielleicht auch leichter sein, diesen Fehler zu korrigieren, mit anderen Worten zu wechseln.
Dann kommen wir jetzt noch zu unseren versprochenen drei konkreten Rechenbeispielen. Ja. Unser erstes Beispiel: Du hast keine Kinder, zahlst 1.800 Euro im Jahr ein, also den Höchstbetrag. Dein Grenzsteuersatz liegt bei 30%. Das ist hier wichtig, einfach weil sich das eben auf die Besteuerung auswirkt. Das macht dann nach 40 Jahren,
also von 27 bis 67, ne?
268.000 Euro netto.
Also schon nach Steuern.
Im AV-Depot.
Genau. Da gehen wir davon aus, dass wir das gesamte AV-Depot sozusagen mit 67 auflösen. Das ist nicht tatsächlich nicht ganz realistisch, weil beim AV-Depot wird es ja so sein, dass man sich 30% auf einmal rausholen kann und den Rest entweder als Auszahlplan oder als lebenslange Rente sich nimmt. Aber um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, das ist ja das, worauf es hier rausläuft, ist eigentlich das AV-Depot besser als ein normaler ETF-Sparplan, und um wie viel besser, machen wir mit 67 alles zu Geld.
Genau, deswegen machen wir diesen künstlichen Cut rein, und 268.000 Euro zu Rentenbeginn im AV-Depot, das sind fast 22%, ist ein Fünftel mehr als in einem vergleichbaren Aktien-ETF.
Das heißt, du hast irgendwie so einen Vorteil von deutlich über 40.000 Euro gegenüber einem normalen ETF-Sparplan. Das ist schon satt. Und das ist nochmal ganz wichtig, da bin ich wirklich dankbar um die Arbeit der Kollegen, das ist schon netto. Also das ist nicht so, im normalen ETF-Sparplan ist es ja so, da muss ich vorab Pauschalen besteuern oder Ausschüttungen, und dann muss ich hinten bei Abgeltungssteuer bezahlen. Beim Altersvorsorgedepot ist es so, dass ich erstmal überhaupt keine Steuern zahle, und dann muss ich aber später persönlichen Steuersatz drauf zahlen. Das haben wir hier alles schon eingerechnet. Also du hast bei 1.800 Euro Einzahlung im Jahr gute 40.000, fast 45.000, wenn ich das hier richtig überschlage, oder 22% Vorteil gegenüber einem normalen ETF-Sparplan. Das ist schon eine deutliche Sprache.
Und das hält dich ja nicht davon ab, wenn du dir jetzt mehr als diese 150 Euro Sparrate leisten kannst, den Rest trotzdem in einem normalen Depot, in einen normalen Aktien-ETF zu investieren.
Ja.
Du kriegst einfach über 40.000 Euro Rendite-Bonus geschenkt.
Ja, das ist schon gut.
Zweiter Fall, schauen wir auf die bessere Förderung bei kleinen Einzahlungen. Auch wieder keine Kinder, aber nur 360 Euro Einzahlungen. Also 30 Euro im Monat, das ist der Betrag für die maximale Förderung. Genau, mehr ist eben nicht drin. Da gibt es dann 50% Förderung vom Staat.
360 Euro einzahlen, 180 Euro obendrauf.
Das macht am Ende, auch wieder nach diesen 40 Jahren Arbeitszeit, 62.000 Euro.
Das ist bei 6% Rendite, muss man vielleicht noch sagen.
Genau, 6% Rendite, wie immer im Aktien-ETF gerechnet. Das sind 28,5% mehr als in einem vergleichbaren ETF, also in einem vergleichbaren weltweiten Aktien-ETF. Das sind 13.700 Euro.
Also über 13, also fast, ne, so zwischen 13.000 und 14.000 Euro. Klar kann man jetzt sagen, 62.000 Euro ist jetzt nicht die Welt, aber klar, bei 30 Euro im Monat kommt auch nicht so viel mehr raus. Aber
62.000 Euro haben oder nicht haben. Oder
nicht haben, genau. Und vor allen Dingen, was sind das, 28, 29% mehr, als wenn du das privat im ETF-Sparplan reinspeist. Das lohnt sich schon. Ja.
Und das kann halt am Ende vielleicht auch zum Beispiel, wenn man ein Pflegeheim braucht, kann das halt den Unterschied machen.
Ja, genau. Absolut.
Dann kommen wir zu unserem letzten Rechenbeispiel. Wir sind wieder in der untersten Kategorie. Du zahlst die 360 Euro im Jahr ein, hast aber auch zwei Kinder.
Ja.
Und für die kassierst du jetzt jeweils 25 Jahre die volle Extraförderung.
Also zweimal 300 Euro ist gleich 600 Euro über 25 Jahre.
Genau. Ist ja zum Beispiel auch wahrscheinlich ein interessanter Fall für zum Beispiel Paare, bei denen eine Person von beiden vielleicht zu Hause bleibt oder nur Teilzeit arbeitet. Da ist das natürlich auch eine super Möglichkeit, um auch die Rendite zu erhöhen.
Alleinerziehende natürlich. Ja,
ganz Alleinerziehende.
Sehr gute Möglichkeit da.
So, jetzt hast du diese Extraförderung bekommen. Das macht nach diesen 40 Jahren 120.500 Euro netto im AV-Depot, also 121.000 Euro im Depot, und das sind fast 150% mehr als mit einem normalen, ungeförderten weltweiten Aktien-ETF.
Ja, das macht schon einen großen Unterschied. Ne? Das Doppelte im Vergleich zu dem, wenn du keine Kinder hast, ne? Und ja, das, was ist das? Das 2,5-fache im Vergleich zu einem normalen ETF-Sparplan. Da hauen natürlich diese 600 Euro über 25 Jahre, jedes Jahr 600 Euro, hauen da schon rein.
Und deshalb für Alleinerziehende ist das einfach eine super wertvolle Änderung tatsächlich.
Genau. Also man muss sich auch keine Illusionen hingeben. Für die meisten Leute sind 30 Euro monatliche Altersvorsorge natürlich nicht genug. Auch wenn du nicht kein besonders hohes Einkommen hast. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und trotzdem trägt es der, glaube ich, der Lebenssituation von vielen Leuten Rechnung. Und die sagen, die 30 Euro, das ist so, das geht halt einfach nicht. Das ist super knapp, ja. Aber es ist dann wenigstens ein hoher Anreiz, mal damit anzufangen. Und da endet es ja nicht. Ne? Wir haben jetzt dieses Beispiel für 30 Euro im Monat gemacht, ja. Vielleicht schaffen die Leute ja dann 50 Euro im Monat, 100 Euro im Monat, ja. Und klar geht die Förderquote dann runter, aber du hast zumindest mal schon
eine ordentliche Chance. Vielleicht schaffst du es auch, das zu erhöhen, wenn die Kinder eben größer werden. Natürlich. Und lauter solche Dinge.
Ja.
Was, glaube ich, da auch wichtig ist, was man da auch immer dazu sagen muss, man kann das natürlich kritisieren, es gibt immer Argumente gegen solche Dinge, aber was man hier auch einfach sehen muss aus, ich sag mal, aus staatlicher Budgetperspektive ist, du investierst eben diese Fördergelder, die dann Rendite erwirtschaften und damit sparst du halt auch Sozialausgaben auf lange Sicht. Also
kann man nur hoffen, dass es so läuft, ja. Absolut.
Genau, weil, würde ich aber so sehen. Was würde eben wahrscheinlich passieren, wenn du diese Förderung nicht machst, dann haben die Leute eben nicht diese 150% mehr und am Ende hast du dann halt auch Ausgaben einfach in den Sozialbudgets von einem Sozialstaat, was ja auch gut ist, dass den Leuten geholfen wird. Ja. Aber so kannst du eben auch einfach mit den Fördergeldern eben Rendite erwirtschaften und solche Sachen auch ein bisschen abmildern. Ja.
Also zusammengefasst muss man sagen, was sie sich bei der Förderung jetzt überlegt haben, finde ich wirklich eine runde Sache, gerade auch, dass bei den Eltern, das ist irgendwie sehr einfach zu verstehen auch sozusagen, ne? Ich zahle 1 Euro ein, ich bekomme 1 Euro dazu pro Kind, das ist Gott sei Dank mal eine einfache Regel, ja. Bei den anderen Zahlen wird schon schwierig, die muss man sich erstmal merken können. Aber natürlich, ja, nochmal, dass die Regelung bei den Kosten, da sind wir überhaupt nicht zufrieden, damit. Es liefert leider viele Leute dem Vertrieb, ja, komplett aus. Und da müssen wir halt einfach gefordert, möglichst viele Leute zu erreichen, zu sagen, hey, das geht dramatisch günstiger, als was dir vielleicht angeboten wurde.
Es war wirklich jetzt so ein bisschen so das klassische Janusköpfige Ding, dass es so zwei Seiten hat. Das war für uns super schmerzhaft, diese 1% Kostendeckel zu sehen. Aber gerade die Förderung bei den kleinen Einkommen und bei den Familien sind natürlich schon nochmal ein Sprung im Vergleich zu dem, was davor auf dem Tisch lag.
Ja, absolut.
Aber wie immer auch in Sonderfolgen kommt Saidi nicht um die Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer herum. Und die erste kommt von Kaya Klages und sie fragt, könnt ihr noch mal was Aktuelles zu BU machen und Berater dazu empfehlen?
Okay, also Aktuelles in dem Sinne, die Empfehlung ist ja dort sozusagen, eine BU ist natürlich halt wichtig, eine der wichtigsten Versicherungen, die du brauchst. Und Berater empfehlen wir immer laufend auf unserer Webseite. Ja. Dort haben wir einen relativ großen Test für Versicherungsmakler gemacht, denn in dem Fall ist es auch völlig in Ordnung, zu einem Versicherungsmakler oder Versicherungsmaklerin zu gehen, weil du willst ja ein Produkt kaufen. Du weißt, dass du eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchst und dich dann da beraten zu lassen zur Produktauswahl bei einem kompetenten Menschen, der das kann, da spricht auch gar nichts dagegen. Und da kompetente Leute, die findest du eben auf unserer Webseite, einfach mal zum Beispiel bei Google Finanztipp BU eingeben und dann kann dir so ein Makler auch dabei helfen, wenn jetzt zum Beispiel aufgrund gesundheitlicher Schwierigkeiten es nicht so einfach ist, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Der kann also verschiedene Anträge bei verschiedenen Gesellschaften stellen und dann schauen, bei wem kriegt man eigentlich welche Konditionen.
Und es wird auch demnächst, habe ich gehört, eine Finanzen ganz einfach Folge mit Saidi und Sophie um ein BU-Thema geben. Also ja, wir sind auch immer wieder dran.
Richtig.
Unsere Ratgeber helfen euch, aber natürlich nehmen wir das Thema hier auch immer mal wieder mit.
Genau.
Die zweite Frage kommt von Pothole Rodeo und er oder sie will wissen, 30.000 Euro für 5 Jahre, wie am besten anlegen?
So eine Lieblingsfrage von mir und ich bin geneigt, die Frage gar nicht beantworten zu wollen, weil die Gegenfrage lautet bei dieser Frage natürlich immer, was hast du denn sonst so? Also ich habe da auch schon mal ein Video gemacht, ja, dass das ganz gefährlich ist, wenn man diese Frage gestellt bekommt oder so stellt, weil es macht halt keinen Sinn, nur diese 30.000 Euro gesondert zu betrachten. Man muss immer das Gesamtvermögen betrachten, wie man insgesamt aufgestellt ist. Kann ja sein, dass diese 30.000 Euro jetzt das gesamte Vermögen sind, ja. Und dann muss ich sagen, naja, da brauchst du erstmal Notgroschen, der liegt vielleicht bei, ich weiß nicht, 8.000 Euro oder irgendwas in der Richtung, die gehören schon mal aufs Tagesgeld. Und dann kannst du es überlegen. Kann ja aber sein, dass der Kollegin hier, weiß ich nicht, noch 3 Eigentumswohnungen hat und 100.000 Euro schon im Aktien-ETF drin hat und einen guten Notgroschen, dann sieht die Sache ganz anders gelagert an. Aber ich kann vielleicht allgemein noch sagen, 5 Jahre ist eine schwierige Zwischenzeit sozusagen. Ja. Wenn es tatsächlich so ist, dass du nach 5 Jahren das Geld brauchst, weil du weißt, was auch immer. Ich musste mit einer Wohnung abbezahlen oder sowas.
Heizungstausch.
Heizungstausch oder was auch immer. Dann kannst du damit so gut wie gar nicht in Aktien gehen. Das ist einfach zu gefährlich. Das heißt, die große Masse wird mal ganz traditionell entweder Tagesgeld oder Festgeld anlegen oder, wenn du dich damit auskennst, auch auf einem Geldmarkt-ETF, auf einem Depot.
Oder ja. Festgeldtreppe.
Ja, auch eine Möglichkeit, ne? Kannst du.
Also, ja. Das Problem, also wir sagen ja immer, du sollst bei Festgeld nicht über 3 Jahre Laufzeit gehen, weil es ist nicht absehbar, wie dann der Zins ist. Und auch wenn die Zinsen quasi in 4 Jahren schlechter werden, ab 3-jährigen Festgeldern werden die Zinsen nicht mehr wirklich besser, ja, wie die Laufzeit dich einschränkt.
Ja, ja, ja.
Deswegen nimmst du jetzt die 30.000 Euro und du teilst sie in 3 mal 10.000 Euro auf. Eins schließt du ein Festgeld für 3 Jahre ab, eins schließt du ein Festgeld für 2 Jahre ab und mit einem schließt du ein Festgeld für 1 Jahr ab. Nach einem Jahr ist jetzt das erste Festgeld fällig und dann schließt du mit dem wieder ein Festgeld für 3 Jahre ab. Und so machst du das, bis die 5 Jahre rum sind. Ja, genau. Und damit hast du quasi nach einem Jahr immer ein Drittel der Summe zur Verfügung und du hast nach einem Jahr immer ein Drittel der Summe auch zur Verfügung, um dir den neuen bestmöglichen Zinssatz zu sichern.
Aufpassen, nach 3 Jahren darfst du nur noch ein 2-jähriges Festgeld abschließen, genau, damit du dann nach 5 Jahren auch die gesamte Summe zur Verfügung hast.
Einfach eine Liste führen, wie es aussieht und, ja, nicht den Überblick verlieren.
Also, E-Mail sagt ja schnell, einfacher eine Liste führen. Mir wäre es viel zu kompliziert, aber wer das gerne machen möchte, um ein paar Prozentpunkte, wahrscheinlich Nachkommastellen rauszukitzeln, kann das natürlich durchaus machen.
Die letzte Frage kommt von Niklas Helmich und er will wissen, hey Saidi, welchen ETF könnt ihr für Fortgeschrittene empfehlen?
Den gleichen wie für Anfänger. Also aus der Frage höre ich so ein bisschen raus, dass es sozusagen dann nochmal so ein weiteres nächstes Level gibt, ja, wo man irgendwie in vielen Fällen wahrscheinlich nochmal mehr Rendite rauskitzeln kann. Und da glauben wir halt nicht dran. Ja, das muss man ganz klar sagen. Wir sagen, ein weltweit breit gestreuter Aktien-ETF, der muss gar nicht auf dem MSCI World sein. Wir empfehlen ja auch andere ETFs, zum Beispiel auf den ACWI, ja, da ist dann ein Schwellenländeranteil von guten 10% drin. Oder auch auf den IMI, das ist der Investable Markets Index, ja, also möglichst breit. Da sind dann auch kleine Unternehmen drin. Breite Streuung ist da immer das Gebot der Stunde, auch für Fortgeschrittene. Insofern unterscheidet sich der Empfehlung gar nicht. Denn wenn ich jetzt irgendwas raushauen würde, ja, irgendeine spezielle Branche, irgendein spezieller Teilmarkt, China, Asien, schieß mich tot. Niemand kann dir garantieren, dass dieser spezielle Markt über die nächsten, das ist immer die Empfehlung, 15 Jahre tatsächlich besser läuft als der Gesamtmarkt.
Damit sind wir am Ende unserer AV-Depot, das Ende der AV-Depot-Saga-Folge fast.
Ich glaube, das Ende der Saga ist nicht. Ich glaube, da kommen noch viele weitere Folgen, weil ist einfach ein Thema, das ganz viele Leute betrifft und sich im Lauf von 2026 noch weiterentwickeln wird.
Ich hoffe, die Timeline wird nicht so kompliziert wie bei Star Wars oder ähnlichen Too Fast, Too Furious rein. Mal schauen, was in Zukunft noch kommt. Wir halten euch auf dem Laufenden, absolut, auch wenn es die ersten AV-Depots gibt. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, wir freuen uns natürlich, wenn du sie weiterschickst, deinen Freundinnen, Freunden, Bekannten, die was über das AV-Depot wissen wollen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Genau, mach das. Freue ich mich ebenfalls. Danke, ciao.